Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Individuelle Belastungsdosierung am vergangenen Spieltag, jetzt aber die kollektive Belastungsdosierung beim BVB im Derby gegen Schalke. Natürlich auch vor dem Europa-League-Spiel gegen den FC Liverpool. Die Bayern jetzt 7 Punkte vor Dortmund. Es fällt schwer, da noch Spannung herbeizureden. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 29. Spieltag mit Christopher Ramm von mirsanroth.de. Auf Twitter ist er @ramc. Hallo an den Marienplatz. Du bist früh dran, wenn auch nicht viel zu früh.
Ja, ich feg schon mal ein bisschen vor.
Gut. Schön. Und mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Was nimmst du mit in die Woche von diesem Spieltag, Konstantin?
Wenig, gar nichts. Außer dass Bayern und Barca und zu Abstrichen auch Dortmund aktuell in der wichtigsten Saisonphase nicht in Form sind.
Ja, Barca, das ist schockierend. Barca ist doch eigentlich schon Champions-League-Sieger, dachte ich.
Hatte ich auch vermutet, aber sie machen es nochmal spannend. Wahrscheinlich nur für die Einschaltquoten.
Ein Punkt in 3 Spielen, ist das so? Genau, also gegen Real Madrid verloren, gegen Real Sociedad verloren und davor auch, glaube ich, nur unentschieden.
Und eben das Spiel gegen Atletico nur 2-1, Auswärtstor kassiert. Also Atletico hat ein Auswärtstor geschossen und da stand sie auch erst 1-0 für die Rory Blancos bis zur roten Karte dann von Torres. Da geht's dann schon, hat das Pendel schon zugunsten von Barca noch stärker ausgeschlagen. Deshalb, also bei denen läuft es nicht so gut. Die Bayern sind offensiv schwach. Also offensiv schwach, das ist jetzt so lapidar dahingesagt.
Bayern voll in der Krise. Voll.
Voll, ja. Sie müssen jetzt schon Uli Hoeneß mitnehmen. Zum Auswärtsspiel. Und bei Dortmund ist jetzt nicht unbedingt direkt in der Krise, sind eigentlich immer noch sehr stark. Gündogans langes Fehlen hat jetzt doch so seine Spuren hinterlassen. Und natürlich das Ergebnis im Hinspiel der Europa League war alles andere als gut. Genau, das hätte ja eigentlich nicht passieren dürfen, dass man eben zu Hause ein Tor kassiert gegen eine Kontermannschaft. Mal schauen, wie sich Liverpool dann an der Anfield Road verhält. Sie dürften dann nicht mit 30% Ballbesitz operieren, aber es ist keine gute Ausgangslage. Es gab noch keine deutsche Mannschaft, also jetzt in der Sinnlos-Statistik, gab noch keine deutsche Mannschaft, die an der Anfield Road gewonnen hat. Hat überhaupt keine Aussagekraft für das Spiel, wird man aber noch sehr oft dann davor hören.
4-4 reicht ja.
Reicht doch schon 2-2.
Ja, aber 4-4 wäre cooler. Wird auch viel besser passen zu Dortmund und Liverpool und Klopp und so. Full Throttle. Da nimmst du aber ganz schön viel mit vom Spieltag, wenn auch nicht aus der Bundesliga. Also Barcelona schon. Tatsächlich noch nicht Champions-League-Sieger. Möglicherweise werden die Titel dann echt erst im Mai vergeben.
Ja, ich bin einfach nur etwas, nicht schockiert, aber es ist dann trotzdem immer wieder erstaunlich, wenn dann eben die besten Mannschaften Europas, und das sind ja nun mal Bayern und Barca, dann eben jetzt in der wichtigsten Saisonphase, Mitte April, nicht so in Form sind. Das ist überraschend und das gibt natürlich auch dann oder lässt die Tür offen für den einen oder anderen Außenseiter, dann zumindest in der Champions League.
Wolfsburg.
Man City ist ja noch ein größerer Außenseiter.
Ich hatte übrigens auch mal eine Fußbrellung wie Gündogan. Mich 3 oder 4 Monate hat mich die beschäftigt. Da ich Vollspann gegen Pfosten getreten nach dem Gegentor. Ist aber schon länger her. Christopher, was nimmst du denn mit vom 29. Spieltag in die Woche?
Ja, ich würde mal sagen, nix ist fix. Einfach aus dem Grunde, ja, also Meisterschaft ist noch nicht vergeben, sicherlich. Dortmund hat ein bisschen Punkte liegen gelassen, aber es kann Bayern natürlich jetzt noch genauso passieren. Es sind jetzt relativ viele Spiele noch hintereinander, von daher abwarten. Aber das nix ist fix bezieht sich auch auf die Champions League Plätze, die Europa League Plätze demzufolge und natürlich auch im Abstiegskampf. Rückt alles irgendwie gefühlt noch näher zusammen und ja, ich glaube, besser wird's nicht mehr.
Du sagst ja, dass die Bayern Probleme haben könnten aus den verbleibenden 5 Spielen. Wie viel brauchen sie denn noch Punkte? 7? Wenn Dortmund 15 holt?
8.
Ja, komm, Torverhältnis. Plus 16.
Ja, von Zeit zu Zeit hat es aber schon mal gegeben, dass Mannschaften auch so kolossale Einbrüche erlebt haben. Von daher, ich bin dann eher immer so ein bisschen passiv und destruktiv.
Wir reden jetzt aber nicht über Kreisklasse München-Ost, sondern Bundesliga. Ja, klar. Ich weiß nicht, ob es überhaupt die Kreisklasse München Ost gibt, die habe ich jetzt gerade erfunden. Aber
du hast ja auch gesehen in den letzten 2-3 Spielen, du hast es ja jetzt auch schon thematisiert, dass es schon ein paar Anpassungsprobleme gibt in der Offensive, vor allem auch Ribéry gut einzubinden. Lewandowski leidet da schon ein bisschen spürbar drunter, dass er einfach nicht mehr so häufig zum Abschluss kommt, und auch Müller ist aktuell nicht so gut in Form, pendelt jetzt auch immer so ein bisschen zwischen Bank und Spielfeld und kann aktuell nicht oder bringt einfach nicht die Effektivität auf den Platz, und das macht sich dann auch schlussendlich in den Ergebnissen bemerkbar.
Brutales Schlussprogramm auch bei den Bayern. Das
macht sich eindeutig bemerkbar.
Ja, brutales Schlussprogramm auch mit Schalke, Hertha, WSC, Gladbach, Ingolstadt, Hannover 96.
Naja, das gibt 15 Punkte. Ja, das ist ja das eigentlich, also die Bayern.
Also, wir halten fest, die Meisterschaft ist entschieden, lass uns über den Abstiegskampf sprechen.
Ja, aber noch ganz kurz, die Bayern sind jetzt eben nicht so in Form, das meine ich ja schon, aber nur mit Blick auf die Champions League sollte das Kopfzerbrechen bereiten, denn in der Bundesliga reicht auch ein schlechtes Bayern.
Vor allem, weil sich Borussia Dortmund...
Es tut schon weh, wenn man verliert, von daher.
Alles klar, Matthias Sommer.
Weil sich Borussia Dortmund ja ganz offensichtlich jetzt nicht mehr, gar nicht mehr auf die Liga konzentriert. Und das ist das, was ich mitnehme in die Woche. Ich finde, nach diesem Wochenende werden diese Geldstrafen, diese 25.000 Euro für Junuzovic und Fritz nochmal ein bisschen lächerlicher. Denn auch dieses Wochenende hat wieder gezeigt, dass man auch durch andere Aktionen einfach Ergebnisse von Spielen so ein bisschen beeinflussen kann. Ich will da überhaupt nicht von Wettbewerbsverzerrung sprechen. Und das Witzige ist ja, dass so Borussia Dortmund sogar mit der, das war ja dann doch eine B11, kann man so nennen, eigentlich Schalke sogar noch schlagen kann, wenn ich muss, den Tabellen-7. aktuell. Aber wir schauen heute nochmal auf den Abstiegskampf, weil es da zwei direkte Duelle gegeben hat und weil es auch immer noch eng ist. Also die direkten Duelle natürlich Frankfurt-Hoffenheim 0-2 und Bremen gegen Augsburg 1-2. Ja, Christopher, was machen wir da hinten beim Thema Abstiegskampf? Machen wir da 2-8 oder 2-6 oder 2-5? Also Hannover 96, klar, unentschieden jetzt geholt am Freitag gegen Hertha BSC. Zumindest mal Respekt dafür, aber wird schwer. Und dann sind es halt Frankfurt, Bremen, Augsburg, Hoffenheim, Darmstadt. Da können wir vielleicht ein Akut dahinter setzen, oder Christopher? Und dann, weiß ich nicht, vielleicht haust da von Stuttgart, Köln, Hamburg auch noch einen hinter.
Die würde ich auch noch mitnehmen, weil je nachdem, wie sich dann der Spielplan verhält, kann das schon noch relativ blöd laufen. Und wir hatten auch schon, ich erinnere mich so, als ich Fußballfan geworden bin und das dann auch intensiver verfolgt habe, dass es dann auch mal so letzte Spieltage gab, als Nürnberg dann noch abgestiegen ist als Tabellen-11., glaube ich, vor dem Spieltag oder 12. und noch runter musste. Und es könnte uns wahrscheinlich sogar was relativ Ähnliches die Saison passieren, wenn einfach jetzt auch Mannschaften dann nicht mehr punkten. Köln ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Stuttgart und Hamburg hängen halt auch irgendwie noch so mit drin. Und wenn sie es zu früh abschenken und vielleicht 1-2 Spiele jetzt verlieren, kann es dann auch nochmal relativ eng werden, weil natürlich auch die Mannschaften unten drin dann auch teilweise gegeneinander spielen und einfach Punktgewinne garantiert sind. Jetzt Darmstadt ist natürlich das eine Beispiel, aber auch Augsburg gegen Bremen hat jetzt ja gezeigt, dass es auf jeden Fall ja Punkte für einen gibt, der unten drin steht. Und es wird so ein bisschen den ganzen Verlauf im Abstiegskampf natürlich auch ein bisschen verändern, jetzt als vor allem jetzt vor 1 oder 2 Jahren, als ja dann Hamburg in die Relegation durfte und die Mannschaften, die unten drin standen, die letzten 4 oder 5 Spiele in Folge verloren haben. Ich denke, so einen Abstiegskampf werden wir dieses Jahr nicht sehen, sondern schon noch einen, der auch geprägt ist von Punkten gewinnen, einfach weil auch so viele Mannschaften involviert sind.
Vor ein paar Wochen, ich glaube, ich habe es hier auch beim letzten Mal, als wir über den Abstiegskampf gesprochen haben, schon mal thematisiert, Ed Bimbeshausen, Hoffenheim-Blogger. Da war Hoffenheim halt noch hinten drin und der hat gesagt, das Interessante ist halt, wenn mehrere Mannschaften eben mit wenigen Punkten dann davor stehen, also dass es nicht nur eine ist, die man einholen kann, sondern eben mehrere sind, und das haben wir ja in dieser Saison wirklich. Da ist so ein Pulk von 4, 5 Mannschaften über einem Strich, die aber alle noch eben hinten reinrutschen können. Konstantin, würdest du von den genannten jetzt irgendwie schon einem den Klassenerhalt geben oder muss man tatsächlich sagen, ab Platz 10 ist Abstiegskampf?
Rein mathematisch gesehen schon, da ist dieser Cut zwischen Ingolstadt und Hamburg. Und Hamburg hat 6 Punkte Vorsprung vor eben dem Relegationsplatz. Also aus den genannten Mannschaften sollte man eigentlich zumindest rein rechnerisch keinen ausschließen. Allerdings würde ich Hoffenheim ausstreichen.
Weil die einfach geil Fußball spielen, oder?
Die sind so gut, um abzusteigen. Was eben für andere Mannschaften nicht gilt. Natürlich Hamburg, Köln und Stuttgart, die jetzt auf 10, 11 und 12 stehen, eigentlich auch zu gut, um abzusteigen. Bei Hoffenheim ist es aber offensichtlicher und die sind auch nochmal stärker als die drei genannten Mannschaften in den meisten Partien. Deshalb, also ich tue mich schwer, jetzt zum Beispiel zu sagen, Stuttgart wird unten reinrutschen. Bei Hoffenheim tue ich mich am schwersten, ganz einfach. Auch wenn die rein von der Punkteanzahl her noch weiter unten stehen mit 31, also nur 3 Punkte vor Bremen. Aber man muss ja auch schauen, wo sie herkommen seit der Amtsübernahme von Nagelsmann. Und es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass Hoffenheim nochmal in die Abstiegszone rutschen wird. Klar, ich tue mich auch schwer, eben wie gesagt, Stuttgart oder Köln, auch wenn die jetzt nicht unbedingt brilliert haben zuletzt. Stuttgart wenig gewonnen, ich glaube nur 1 aus 6 oder so. Jetzt zuletzt Köln ja auch sehr durchwachsen, standen auch mal besser da insgesamt, tabellarisch auch. Also klar, es geht bei den Mannschaften nicht unbedingt bergauf, aber eigentlich sind sie zu gut, um hinten reinzurutschen. Vom ganzen System her, vom Spielermaterial her. Das gilt eben dann für Mannschaften wie Darmstadt und Augsburg, das sind ja eigentlich dann die beiden, die übrig bleiben, über dem Strich. Das gilt eben für die beiden Mannschaften nicht. Die sind irgendwo vielleicht ein Ticken besser als Bremen und Frankfurt, aber jetzt nicht so überlegen, dass ich jetzt sagen würde, also keine Chance, dass die unten reinrutschen. Gerade Augsburg zum Beispiel spielt sehr durchwachsen, hat ja auch nicht so den grandiosen Kader. Ein System, was sehr inkonstant mittlerweile nur inkonstant funktioniert, was schon überraschend ist eigentlich, weil das Gegenteil in den letzten Jahren eher der Fall war. Und Darmstadt sehe ich viele Punkte oder hätten noch viel mehr Punkte holen können. Das ist ja das eigentlich Interessante. Sehr viele Punkte verschenkt. Trotzdem ist es keine Mannschaft, die jetzt über Gegner hinwegrollen wird. Ich meine, sie haben ein sehr gutes Spiel gegen den Hamburger SV gezeigt, gutes Pressing gespielt, sich auch nicht eingeigelt auswärts, jetzt also nicht durchweg eingeigelt und gute Konter gefahren, aber keine Mannschaft, von der ich jetzt erwarte, dass sie jetzt die letzten 5 Spiele über jeden Gegner hinwegrollen werden oder jedes Spiel dann irgendwie perfekt bestreiten werden. Das sind einfach keine Teams, die diese Leistung abliefern werden. Und die Punkteabstände sind trotzdem noch so gering, dass eben ein Sieg von Bremen zum Beispiel schon einiges ausmachen würde.
Ein Sieg aus 8 Spielen ist übrigens bei Stuttgart sogar nur gegen noch Hoffenheim schon, dieses 5:1. Aber ja, der VfB hat den Klassenhalt ja dann wohl gesichert im ersten Drittel der Rückrunde mit den 5 Siegen in Folge.
Aber beim VfB muss man auch dazu sagen, sie spielen am nächsten Spieltag in Augsburg, dann zu Hause gegen Dortmund, dann in Bremen. Das sind natürlich dann schon 3 von noch 5 ausstehenden Spielen. Wenn es dumm läuft, sind die vielleicht alle verloren und davon noch 2 gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Dann kann es natürlich auch nochmal eine ganz andere Dynamik kriegen hin zum Ende.
Ich finde das schwierigste Restprogramm, und das ist natürlich wirklich dann bedenklich für diese Mannschaft, hat Eintracht Frankfurt. Tabellen 17. jetzt eben am Samstag das direkte Duell gegen Hoffenheim verloren. Und die letzten Spiele gegen Leverkusen, Mainz, Darmstadt, Dortmund, Bremen. Das direkte Duell dann gegen Werder Bremen am letzten Spieltag in Bremen. Und für die anderen Mannschaften geht es noch Leverkusen, Mainz, Europa, Darmstadt, Klassenerhalt, Dortmund, nix. Aber sonst ist da noch Pfeffer drin. Und Christopher, Leistung am Wochenende gibt jetzt nicht unbedingt Anlass zu großer Hoffnung, oder?
Nee, es ist schwierig. Der Trainerwechsel zu Kovac ist, wenn ich sage, ein bisschen verpufft, aber es liegt einfach auch an dem Sturm- und Chancenproblem der Frankfurter. Ohne Alex Meyer fehlt im Prinzip einerseits der Zielspieler, aber andererseits auch der Spieler, der die Offensive auch durch seine Präsenz tragen kann. Es gab ja auch ein paar Chancen gegen Hoffenheim. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frankfurt besser war, aber zumindest hätte das Pendel so leicht oder wehte so leicht Richtung Frankfurt bis dann hin zum Gegentreffer. Es ist halt, mir fehlt halt so ein bisschen das Besondere bei Frankfurt, und jetzt durch den Trainerwechsel von Fee, der vielleicht ein bisschen zu spät kam, fehlt Kovac natürlich auch so ein bisschen die Zeit, um jetzt auch wirklich eine Art Spielsystem zu etablieren. Das sah jetzt stellenweise mal nicht so schlecht aus gegen Bayern und unglücklich vielleicht im weitesten Sinne 1-0 verloren, aber im Endeffekt ja auch die klar unterlegene Mannschaft gewesen. Ganz ähnlich war es auch in Gladbach, nur das entscheidende Spiel gegen Hannover wurde gewonnen. Das ist schwierig für Frankfurt. Und du hast das Restprogramm natürlich jetzt angesprochen. Jetzt Leverkusen, Mainz sind natürlich noch zwei Mannschaften jetzt erstmal, die vor allem noch um den europäischen Wettbewerb kämpfen. Dann bei Darmstadt wird es natürlich dann darauf ankommen, wie sehr Darmstadt da noch unten drin hängt. Das kann natürlich jetzt auch nochmal ganz gut für Darmstadt laufen, wenn sie nochmal ein, zwei Spiele gewinnen, weil die vielleicht neben Hoffenheim aktuell die Mannschaft sind oder ist, die unten drin steht, die vielleicht die beste Form hat. Und Konstantin hat ja auch schon angesprochen, Darmstadt hat eigentlich noch relativ viele Punkte in den letzten zwei, drei Spielen noch verschenkt.
Ingolstadt, Köln, Frankfurt, Hertha, Gladbach, das ist das Restprogramm von Darmstadt. Konstantin, direktes Duell am letzten Spieltag. Wer steigt ab? Wer geht in die Relegation? Zwei große Namen, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen. Andersrum, Werder zu Hause. Wahrscheinlichkeit hoch. Hm?
Darauf könnte es hinauslaufen, wenn nicht schon eine Mannschaft vorher abreißen lässt. Also eine von beiden. Das ist dann für die dann um nichts mehr geht und vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, dass Frankfurt komplett abreißen lässt und es dann vielleicht am letzten Spiel auch nur noch für Bremen darum geht, dass man vielleicht noch auf Platz 15 rettet und eben nicht in die Relegation muss. Natürlich schwer zu vorherzusagen. Also wir haben jetzt die ganze Saison darüber diskutiert, dass die Bundesliga so ausgeglichen ist und das stellt sich ja doch immer wieder unter Beweis. Hertha gegen Hannover war jetzt so ein Spiel zum Beispiel. Also ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Fluch aktuell. Eine Zeit lang galt dann mal Mainz als drittbeste Mannschaft der Bundesliga, dann haben die eine kleine Krise, dann gilt Hertha als drittbeste Mannschaft der Bundesliga.
Jetzt ist eindeutig Leverkusen gerade.
Und dann verlieren die wieder, also es zeigt einfach die Ausgeglichenheit, oder dann verlieren die haushoch und spielen dann unentschieden gegen Hannover, das zeigt eben die Ausgeglichenheit. Also man kann nicht mal vorhersagen, dass eine Mannschaft wie Bremen jetzt unbedingt jedes Spiel gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel verliert. Mhm. Und das macht eben die Vorhersagung umso schwieriger. Also da gibt's, ist eigentlich, jedes Spiel ist wirklich in der Bundesliga eine 50-50-Sache, außer es sind Bayern oder Dortmund involviert. Und selbst Hannover hat sich ja wieder so zumindest etwas gefangen. Also selbst da gibt es vielleicht keine automatischen Siege mehr, auch wenn die mehr oder weniger abgestiegen sind und vielleicht sich dann am Ende der Saison gehen lassen, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, um sich anzubieten, ganz einfach die Spieler für neue Vereine. Also so gesehen, deshalb macht es das schwer, aber es kann natürlich auf diesen Showdown hinauslaufen am letzten Spieltag. Ich gebe Werder Bremen einen minimalen Vorteil einfach gegen Frankfurt. Das Spielermaterial ist nicht unbedingt besser als das der Eintracht. Skripnik ist kein besserer Trainer als Kovac. Die kämpfen ja darum, wer der schlechtere Trainer ist im Moment. Aber die Spielanlage ist etwas ausgereifter und es ist noch der X-Faktor Pizarro da. Ich weiß nicht, wie es beim Meier aussieht. Das wäre dann eigentlich der X-Faktor der Frankfurter. Aber bei Pizarro ist es ja nicht ganz so schlimm, meines Erachtens. Deshalb, also der wird jetzt noch ein paar Spiele machen diese Saison, so wie ich das sehe. Bei Meier weiß ich es jetzt nicht ganz genau, habe ich es nicht so verfolgt. Aber sah ja nicht so gut aus, oder? Wisst ihr da was?
Nee, aber du hörst hörst auch nichts Konkretes. Du hörst aber noch,
ja das ist ja das. Noch
mal, also ja, maximal wohl letzter Spieltag.
Ja, also so habe ich auch mal, aber ich habe, also es war dann sehr ruhig um Meier, was nie so ein gutes Zeichen ist. Das wäre ja nochmal so ein bisschen X-Faktor, weil eben Stendera zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen leider das gezeigt hat, was man hin und wieder von ihm gesehen hat, dass er ein bisschen untertaucht, wenig Präsenz zeigt in der Spielgestaltung. Da noch so eine Schwäche eben von ihm. Ja, übernimmt da jetzt keine führende Rolle. Also mit einigen Partien war das schon sichtbar. Bei Bremen gibt es auch nicht diesen Spielgestalter. Also das ist kein Krillic oder wer auch immer ist da jetzt dieser Spielgestalter. Auch Junuzovic ist keiner, aber man hat eben noch Pizarro als, wenn man so mal ein Spiel machen, den Mittelstürmer. Wenn der nochmal reinkommt, dann kann der eben Spiele entscheiden. Das ist also der kleine Vorteil, den ich Bremen zum einen gebe und zum anderen. Das System ist etwas, ganz kleines bisschen, so minimal ausgereifter als das von Frankfurt, was eigentlich sich im Moment wenig von dem von Fee unterscheidet. Nicht mehr ganz so chaotisch organisiert, aber teilweise offensiv in einigen Spielen doch sehr, sehr ideenlos und ohne Struktur, oder mit ganz simplen Abläufen, die eigentlich ganz einfach zu verteidigen sind. Da haben nur Mannschaften Probleme. Also Hannover hat eben ein paar Probleme damit, aber Hannover war zu der Zeit auch, eigentlich von allen guten Gassen verlassen. Also gesehen, ich gebe da einfach Bremen leichten Vorteil.
Ich weiß nicht, ob ich Bremen einen Vorteil geben würde, ganz ehrlich, weil die mit 59 Gegentoren natürlich schon arg große Defensivprobleme offenbaren. Das hat sich jetzt auch bei der Partie gegen Augsburg gezeigt. Also waren ja eigentlich spielerisch überlegen im weitesten Sinne, hatten sich zumindest mehr Torchancen herausgespielt und hatten auch zum Beispiel ein Eckenverhältnis von 10-0. Aber es passiert einfach der Mannschaft von Skripnik, dass sie defensiv dann die Ordnung verlieren, dann wie beim 1-1 von Finn Bogason dann einfach mal so einen Kopfball herschenken, vor die Flanke schon zulassen, eigentlich den Pass vorher schon auf Kajubi war schon so grenzwertig. Also von daher ist es halt irgendwie schon in gewisser Weise problematisch, weil sie es einfach, glaube ich, wenn ich es jetzt sogar richtig im Kopf habe, noch nicht geschafft haben, einmal auch 0-0 zu spielen in dieser Saison. Und dann,
nee, immer noch nicht, ja.
Ja, wenn Pizarro dann ausfällt vorne im Sturm und sie das einfach nicht kompensieren können, mindestens ja pro Partie ja eigentlich mindestens 2 Tore zu schießen, wenn sie gewinnen wollen, aufgrund der Defensivschwäche, dann spricht das nicht unbedingt auch für Werder Bremen im Abstiegskampf.
Und sie belohnen sich halt jetzt für so Spiele wie gegen Dortmund, das ja dann eigentlich mal ganz okay war, belohnen sie sich auch nicht, sondern verlieren dann das auch noch. Und dann das direkte Duell gegen Augsburg.
Und man darf auch nicht vergessen, sie haben auch noch ironischerweise ja DFB-Pokalspiel ja auch noch jetzt in der entscheidenden Phase. Ist natürlich dann auch die Frage, wie die sich das dann anlegen. Also
ich glaube, dass Jelusovic und Fritz nicht spielen werden.
Ja, aber es ist jetzt ja wirklich die Frage, gehst du da, ich meine, die Chance in Berlin einmal Pokalfinale nochmal zu spielen, ist ja, darfst du ja einfach ja nicht wegschenken normalerweise. Und wenn du jetzt gegen Bayern spielst, musst du ja eigentlich ja vor allem über die Laufleistung kommen, über gute taktische über gutes eigenes taktisches System, vielleicht auch so ein bisschen darauf spekulieren, dass Bayern die Partie nicht hundertprozentig angeht, aufgrund der vielleicht relativ vielen nachfolgenden Spiele. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen undankbar jetzt, dann auch noch auswärts. Dann ist es wieder mit Reisestrapazen verbunden, dann die teilweise jungen Spieler sind auch die Belastung nicht gewöhnt. Also es ist jetzt noch so ein kleiner Faktor, den ich jetzt nicht unbedingt positiv im Abstiegskampf mit reinrechnen würde bei Werder.
Also Pizarro ist mit einer Beckenverletzung bisher noch unter Rückkehr unbekannt verbucht.
Ich habe irgendwas, ist es nicht Bauchmuskelzerrung?
Stimmt, aber genau.
Bauchmuskel, Becken.
Es ist Leben der Sport.
Irgendwie in der Richtung.
Da hatte er auch, glaube ich, eine Trainingseinheit mitgemacht. Dann sollte es nochmal einen Test geben vor dem Spiel jetzt gegen Augsburg. Aber den Test hat man dann gar nicht erst durchgeführt. Wurde zumindest so korportiert, was am Ende wahr ist. Aber es wurde so korportiert, dass der Test erst gar nicht durchgeführt wurde. Also war wahrscheinlich keine Chance, dass er teilnimmt. Transfermarkt hat Beckenverletzung gelistet. Aber ja, du hast recht, es war eine Bauchmuskelverletzung. Ja, aber ich glaube, dass es möglich ist, dass er jetzt wieder zum Einsatz kommt dann bald.
Die Frage ist natürlich, wie fit er dann auch ist.
Und natürlich, klar, das kann ein Problem sein. Ist auch interessant, wenn man sich die Stürmerliste anschaut, weil man hat ja neben Ucha eben noch Melvin Lawrence, der eigentlich schon mal weiter war, schon näher am Stamm dran war oder auch zum Teil gespielt hat, zusammen mit Selke dann letzten Saison, jetzt ja nur wieder Einwechsler ist mit der Pizarro-Verletzung. Aaron Johansson zum Beispiel hat ja diese Saison überhaupt keine Rolle gespielt. Also ist aufgrund dieser langen Verletzung, dieser Hüftverletzung dann deshalb. Das ist auch für Bremen nicht unbedingt, was gerade den Angriff betrifft, auch nicht optimal gelaufen, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, aber es ist trotzdem komisch, weil so zwischen 1 und 4 Toren haben sie ja trotzdem locker drin. Also es ist halt irgendwie.
Ja, dann siehst du aber, was da noch drin wäre. Also ich denke, ein fitter Aaron Johansson zum Beispiel würde ihnen doch sehr weit. Also ein fitter Aaron Johansson würde ihnen sehr weiterhelfen, das muss ich sagen. Und deshalb, in Pizarro natürlich auch. Und in Ucha ist einer, der muss eben sehr gefüttert werden. Das hatten wir, glaube ich, schon auch in dieser Saison mehrfach diskutiert. Eben ein Spieler, wenn er gefüttert wird, kann er mit einem guten Torriecher einige Treffer machen, aber ansonsten ist da eben wenig und im Moment braucht man eher braucht man in meinen Augen doch vermehrt den Pizarro, der eben nicht nur Chancen verwertet, sondern auch Chancen kreiert, einleitet, Ablagen spielt, Räume öffnet, diese Spielintelligenz mitbringt, diese Präsenz, Verteidiger auf sich zieht. Es gab Spiele in dieser Saison, da hat er das, also auch in der jungen Vergangenheit, da hat er das eben brillant gemacht, weil er einfach diese Gefahr ausgestrahlt hat, hat er immer Verteidiger auf sich gezogen und die Räume freigemacht für dann Bartels, Junusevic, Etzunali und so weiter, also die danach stoßen. Und das fehlt eben auch so ein bisschen, weil das Ucha jetzt auch nicht so stark und strahlt eben auch aktuell nicht die Gefahr aus, also keine Viererkette dieser Bundesliga zittert aktuell vor Anthony Ucha.
Christopher Augsburg ist ja auch nur 2 Punkte vor dem Relegationsplatz. Ja. Da ist mir das letzte Mal schon vorgekommen, ja, da haben wir drüber diskutiert über den Abstiegskampf von ein paar Wochen, da kam dann auch irgendwie raus, die werden sich schon irgendwie berappeln, aber haben sie jetzt auch nicht endgültig klar, jetzt haben sie dieses wichtige Duell gegen Werder Bremen gewonnen, weiß ich nicht, kann ja auch noch passieren, dass die länger unter dem Strich bleiben und vielleicht zu lange unter dem Strich bleiben, obwohl sie Europa League gespielt haben und obwohl das doch alles ganz toll und super ist in Augsburg.
Ja, Augsburg hat so ein bisschen das ähnliche Phänomen wie Darmstadt, dass sie teilweise Partien dann auch nicht zu Ende spielen können oder zumindest nicht die Leistung über wirklich die 90 Minuten abrufen können. Also das 3-3 gegen Leverkusen ist natürlich das beste Beispiel, aber selbst jetzt die Partie gegen Mainz hat gezeigt, da sind sie nochmal wieder zurückgekommen in die Partie und haben das Spiel dann trotzdem noch abgegeben oder hergeschenkt und dann zum Beispiel nicht den einen Punkt jetzt noch mitnehmen können. Gegen Dortmund mit Führung aus der Hand gespielt, das kann passieren. Ist natürlich schwierig. Der Sieg gegen Bremen war unglaublich wichtig, aber hat jetzt auch gezeigt, dass es jetzt nicht spielerisch unbedingt jetzt nochmal nach vorne geht. Jetzt ist das nächste Spiel gegen Stuttgart, was, glaube ich, extrem wichtig ist. Danach Wolfsburg und Köln. Das sind natürlich dann auch nochmal undankbare Aufgaben. Vor allem Köln dann nochmal zu Hause. Wenn es blöd läuft für die Kölner, rutschen die auch nochmal unten rein und dann müssen sie die Partie auch noch ernst nehmen. Also von daher sind auch nochmal relativ viele undankbare Spiele hintereinander, die anstehen. Augsburg hat natürlich auch so das Problem, dass Bayer jetzt lange gefehlt hat, dass Spieler einfach auch nicht mehr so an ihr Leistungsniveau herankommen über die gesamte Saison. Altin Top ist sicherlich ein Beispiel. Dann ist Philipp Max zum Beispiel auf der Linksverteidigerposition, konnte natürlich da nicht in die Fußstapfen treten. Von, jetzt ist mit einem Baba. Richtig? Ja, ne?
Ja, genau.
Von Baba. Bei Chelsea, wenn er zu Chelsea gewechselt ist, konnte da nicht reintreten, hat noch keine Torvorlage diese Saison gegeben. Das sind natürlich dann so Faktoren, die sich dann einfach aufsummieren und dann haben die Transfers vielleicht auch nicht so hundertprozentig funktioniert, wie sich das Reuter und Weißel vorgestellt haben. Und dann wird es dann einfach aufgrund der vielen Spiele, auch der vielen Spiele in der Europa League, wo sie ja auch dankenswerterweise sehr weit gekommen sind, auch ja von einem Belastungsproblem, sie hatten ja auch relativ viele Verletzungen.
Alles möglich da hinten drin, auch so ein Szenario, zum Beispiel direkt das Duell Werder Bremen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag. Pissarro macht 4 Tore, Alex Meyer aber auch 4 Tore in der letzten Minute, macht den Ausgleich. Frankfurt bleibt wegen des besseren Torverhältnisses drin. Werder geht direkt runter, der HSV berappelt sich gerade noch auf den Relegationsplatz. Darmstadt macht in der 90. Minute ein Tor nach einer Standardsituation, weiß nicht, zum Beispiel Sulu nach Flanke von Rausch oder so, rettet sich da auch noch gerade so über den Strich. Hoffenheim in der Situation schon auf Platz 7 und für Augsburg interessiert sich keine Sau.
Also das mit den 4 Toren von Pizarro und dann 4 Toren von Meyer und dann rettet sich Frankfurt, das ist noch ein bisschen an ungefähr vor 10 Jahren, als sie damals den Aufstieg in die erste Liga geschafft haben, das 6-3 gegen Reutlingen. Falls sich daran noch jemand erinnert. Mit Nico Frommer damals in Diensten von Reutlingen, der aber schon einen Vertrag bei Frankfurt unterschrieben hatte, damals trotzdem Tore geschossen hat. Und am Ende hat aber Frankfurt das Ding noch rumgebogen. Und Alex Schur ist damals nochmal zum Helden geworden.
Mhm. Ja, oder wie vorher als der Norweger Jan A. Fjordhoff.
Genau. Ich wollte gerade sagen, Alex Meyer macht das 4-4 nach so einem ganz komischen Fjordhoffschen Übersteiger.
Ja, natürlich.
Den hat er wirklich nur einmal gebracht.
Ja, und auch, ob der wirklich von Nutzen war in dem Moment, ist auch die Frage, aber hat die Spannung nochmal erhöht.
Genau, sonst wird, wenn er den Übersteiger nicht gemacht hätte, wird sich keiner an das Tor erinnern.
Naja.
Naja,
ganz klar. Und der Spruch natürlich, dass Berger auch die Titanic gerettet hätte.
Sind wir zu schlau wie vorher? Wahrscheinlich schon, oder? Beim Abstiegskampf. Also wir bleiben einfach dabei. Kann alles passieren.
Ja, aber es gibt ja nur mit Hoffenheim eigentlich, also wenn man jetzt mal nur ab Platz 13 abwärts sieht und Hannover rausnimmt, weil selbst wenn die jetzt nochmal einen Aufwärtstrend hätten, dann ist es eigentlich zu spät. Tabellarisch, mathematisch gesehen, müssten sie so viel gewinnen, dass es für sie eigentlich nicht mehr machbar ist. Und wenn man jetzt also ab Platz 13 runterschaut, dann ist Hoffenheim diese eine Mannschaft, die wir irgendwie so ausschließen können, mehr oder weniger. Ich meine, man sollte nie sich hundertprozentig sicher sein, aber eigentlich schon. Denn die sind zu gut in allen möglichen Aspekten, um da um abzusteigen oder in die Zone reinzurutschen. Dann haben wir 4 Mannschaften. Darmstadt ist so diese Wildcard, weil die sind eben nicht mit den normalen Maßstäben messen und sind auch in allen Kategorien statistischer Natur zum Beispiel, laufen die irgendwie außer Kategorie. Also es gibt einen großen Bundesliga-Pool, es gibt Bayern, Dortmund, die es vielleicht überall abheben und dann gibt es Darmstadt, die irgendwie in allen Kategorien irgendwie auf der anderen Seite sind. Also die spielen einfach den unorthodoxesten Stil in der Bundesliga, deshalb auch nie so ganz ausrechenbar. Und auch der Kader ist natürlich qualitativ jetzt, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, eigentlich nicht so gut, aber es reicht. Und da hat man noch Augsburg, Bremen und Frankfurt, die wir jetzt schon diskutiert haben, und die nehmen sich alle nichts. Also nicht viel zumindest. Das ist ja das Problem. Man kann vielleicht könnte man Augsburg so ein bisschen den Vorteil geben, weil sie mit Weinzierl den besten Trainer haben.
Ist es noch nicht Nagelsmann? Noch nicht.
Nein, den besten Trainer von den drei.
Ah, von den drei.
Abstiegskandidaten. Ja, also ja. Ich schätze schon Weinzierl höher ein als Kovac und Skripnik, ja. Doch. Sehr überraschend. Ja, da kann man vielleicht Augsburg noch einen leichten Vorteil geben. Dafür ist es aber ein Problem beim Augsburg auch wieder, dass sie, wir reden über die Verletzten bei Frankfurt und Bremen, das sind einzelne Schlüsselspieler. Bei Augsburg sind auch wieder sehr, sehr viele Spieler angeschlagen oder fallen aktuell aus. Verhaag, für Carlton Bracker ist die Saison ja schon vorbei. Esswein musste jetzt wieder raus. Also bei denen läuft es gerade, was Verletzte betrifft, eben nicht so gut. Sie haben einen sehr ausgeglichenen Kader, aber es kann natürlich trotzdem nicht gut sein, wenn man dann so viele Spieler wieder hat, die nicht zur Verfügung stehen. Auch wichtige Spieler, gerade wenn man über Verhaag nachdenkt. Also das ist ein Nachteil. Vorteil, wie gesagt, ist vor allem der Trainer, auch in meinen Augen, auch dass trotz der Schwächen in dieser Saison etwas ja einfach ausgereifter System haben als die anderen beiden, die sich mittlerweile so irgendwo im Nirvana befinden, weil es eigentlich nur darum geht, sich irgendwie Punkte zu erkrallen. Das ist ja das, was man leider beobachten muss im Abstiegskampf. Dass Ende dann viele Grundsätze über Bord geworfen werden, wenn es da einfach nur noch geht, müssen wir jetzt einfach irgendwie Punkte erkrätschen am besten.
Und wer hätte gedacht, dass während Alex Meyer und Claudio Pizarro von der Tribüne aus zuschauen, Alfred Finn Bogason trifft und trifft und trifft und trifft. Ihr hört den Vorcheck mit Christopher Ramm und Konstantin Eckner. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 29. Spieltags. Stuttgart-Bayern 1:3, Schalke-Dortmund 2:2, Hertha BSC gegen Hannover 96 2:2. Köln-Leverkusen 0:2, Ingolstadt-Borussia Mönchengladbach 1:0, Wolfsburg-Mainz 1:1, HSV gegen Darmstadt 1:2, Eintracht-Frankfurt gegen Hoffenheim 0:2 und Werder Bremen gegen den FC Augsburg 1:2. Was wollt ihr zu diesen Spielen noch loswerden? Christopher?
Ich glaube, jetzt haben wir ja mehr oder weniger schon alle Partien wirklich abgearbeitet und abgehandelt. Ingolstadt gegen Gladbach ist nochmal so ein wirklich tolles Beispiel dafür, dass die Liga wirklich so ausgeglichen ist. Ingolstadt mit einem schönen Pressing, Gladbach wirklich in die Knie gezwungen, dass vielleicht noch so ein Punkt, der hängen geblieben ist.
Ich finde, dass Ingolstadt gegen Gladbach ein sehr schönes Beispiel dafür ist, dass sich rentiert, wenn man irgendwie ein bisschen anderes Konzept mal hat. Also das Spiel habe ich jetzt über 90 Minuten gesehen. Stark von Ingolstadt einfach. Absolut verdienter Heimsieg, auch wenn das Tor von Hartmann jetzt ganz kurz vor Schluss gefallen ist. Aber du hast schon gesagt, Pressing, Gladbach normalerweise mit einer Passquote von über 80%. Ich glaube, die viertbeste in der Liga im Schnitt. Da knapp über 60%. Aber Ingolstadt weiß auch was mit dem Ball dann anzufangen. Also die können auch dann gestalten. Zumindest ein bisschen. Mit Spielern wie Groß zum Beispiel, oder beweglichen Offensivleuten mit Hartmann, mit Hinterseher und mit Lescano. Lescano, glaube ich, war auch ein guter Transfer dann einfach zur Winterpause. Hat zwar 2,5 Millionen gekostet, aber irgendwie ist es ein ganz gutes Puzzleteil und die Offensive funktioniert jetzt echt besser. Also würde ich echt sagen, Ingolstadt, IAIAIAO. Auf jeden Fall. Und ich habe heute auch bei Twitter gelesen, also @CoachingZone hat es getwittert. Ich weiß nicht, woher die Zahlen kommen, Marktwertzahlen, aber gibt es wahrscheinlich bei Transfermarkt oder so Aufstellungen. Marktwertposition in der Liga gegenüber Tabellenposition Ingolstadt +8. Also verglichen zum Marktwert der Mannschaft.
Ja, der Himmelwürfel nicht. Hasenhüttl hat das schon extrem gut hingebogen.
Ja. Also echt, gefällt mir. Ist so ein bisschen, aber ist halt auch einfach, ist was Mutiges, ist was anderes, ist kein 4-4-2 und auf Konter, sondern ein bisschen anderes System, ein bisschen andere Herangehensweise. Aber dann auch zu sehen bei Ingolstadt, dass sie jetzt halt im Laufe der Saison das auch so ein bisschen weiterentwickelt haben. Konstantin, von dir noch zu diesem Spieltag?
Also Ingolstadt äußere ich mich dann später noch. Ansonsten würde ich nur noch vielleicht einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, Suchaufruf starten. Ich möchte vielleicht ein paar Zettel an Bäume hängen, denn ich vermisse Serdar Tasce.
Wen?
Ich weiß nicht, ja. Genau.
Achso, du meinst diesen Bayern-Innenverteidiger, den Ali Tasce?
Ja, keine Ahnung, ich werde aber in München auf alle Fälle, also ich weiß nicht, vielleicht am Marienplatz anfangen. Das Christoph, das kannst du ja dann übernehmen.
Ja, aber aktuell sieht es ja ganz gut aus, dass er deutscher Meister wird.
Ja, du hast ihn ja auch getroffen beim Fegen, glaube ich, Christopher, oder? Nee, aber da habe ich heute jetzt auch was gelesen, dass er irgendwie nochmal sich auch geäußert hat zu seinem Wechsel und gesagt hat, das war ein Fehler. Und dann ist halt die Frage, ob er überhaupt nochmal spielt.
Ja, klar, nach der Äußerung ist natürlich blöd gelaufen. Das ist natürlich, ich glaube, er hätte schon mehr gespielt, hätte Dortmund auch schon vielleicht früher den einen oder anderen Punkt noch abgegeben, dass der Vorsprung einfach komfortabler war. So, das hat auch die Aufstellung gegen Stuttgart gezeigt. Das war es bis zu diesem Spiel auf jeden Fall so, dass Bayern eigentlich jedes Spiel gewinnen musste. Einfach auf die Gefahr hin, weil Dortmund nichts abschenkt. Und wenn Bayern jetzt vielleicht nochmal ein Unentschieden eingestreut hätte, zum Beispiel gegen Stuttgart oder Frankfurt, wäre Dortmund vielleicht auf 2 Punkte bzw. 3 Punkte rangekommen. Und dann wäre es einfach nochmal ein ganz anderer Drive in die Meisterschaft gekommen.
Sehe ich das richtig, dass wir schon bei Unsung Hero des Spieltags sind jetzt? Ich sehe es richtig.
Tastisch ist nicht der Unsung Hero des Spieltags, nein.
Sondern deiner, Konstantin?
Moritz Leitner vom BVB.
Warum?
Muss ich das begründen? Leitners Qualität entsprechend auch für
sich. Nein, also Leitner und Bayer musst du nicht begründen. Alle anderen müsstest du schon begründen, aber Daniel Bayer und Moritz Leitner darf man immer so nicht. Nee, sag ruhig, was dir gefallen hat.
Daniel Bayer, aber bitte.
Eigentlich
sind es Olli Kirsch und Daniel Bayer, die in die Kategorie fallen. Nein, also um ein bisschen ernsthaft zu bleiben, Leitner war ja eigentlich schon abgeschrieben beim BVB. Ich glaube, also es wird ja auch kolportiert, dass ihn sogar von Tuchel so ein Wechsel nahegelegt wurde, weil er einfach keinen Platz für den Mittelfeld sich ergeben hat. Aber er hat ja selber gesagt, dass er beim BVB bleiben möchte und hat ihn dazu entschlossen, dann auch den harten Weg zu gehen über zweite Mannschaft. War da teilweise Kapitän, ist auch mal rot vom Platz geflogen in der Regionalliga. Aber wahrscheinlich dann gedacht, das muss man als Kapitän so machen, ein bisschen dazwischen hauen. Er hat sich aber doch langsam aber stetig wieder in die erste Mannschaft zurückgekämpft und ist jetzt auch eine mittlerweile ernsthafte Option wieder. Einspielerisch war er das eigentlich immer, auch die Stimmen, die immer ihm nachsagen wollten oder nachgesagt haben, dass er die falsche Einstellung hat, die sind auch mittlerweile verstummt, weil da hat er, also wird eigentlich aus dem Umfeld von BVB auch genau eben das Gegenteil mittlerweile so, ja, irgendwo macht die Runde, denn Leitner zeigt im großen Einsatz auch im Training und so weiter, also geht mit der richtigen Einstellung ran. Und er ist einfach ein spielintelligenter Spieler, ein technisch versierter Spieler. Und deshalb ist es einfach gut, dass er jetzt wieder auch zur ersten Mannschaft gehört, einfach eine weitere Option darstellt, auch wenn wo jetzt Gündogan verletzt war. Und hat eben auch gegen Schalke im Derby gezeigt, was er drauf hat. Also eigentlich stand auch Nuri Sahin im zentralen Mittelfeld im Schatten von Moritz Leitner.
Christopher, dein Unsung Hero des Spieltags.
Ja, es kann eigentlich nur einen geben, Julian Brandt von Bayer Leverkusen. Ich habe nochmal in den Kalender geguckt, ist wirklich 19 Jahre alt, wird jetzt ein paar Wochen 20, mit dem...
Hast du denn den Geburtstag von Julian Brandt in deinem Kalender stehen?
Ja, ich muss ja ein bisschen mitscouten hier.
Achso, da ist schon ein Herzchen rum und bei Sané auch, oder was?
Na, er sogar noch bei Brandt.
Also größeres Herzchen als bei Sané?
Ja, doch. Mhm. Das sind Spieler, der mich extrem beeindruckt, weil er körperlich einfach schon extrem weit ist. Sehr oft die richtigen Entscheidungen trifft, kluge Pässe spielt, Mitspieler auch sehr, sehr gut in Szene setzt, Dribblings klug wählt, ein gutes Auge für die Räume hat. Und er ist jetzt sicherlich auch einer der Punkte, warum es jetzt bei Bayer Leverkusen zum Beispiel wieder besser läuft und sie auch wieder ernsthafte Chancen auf die Champions League haben. Jetzt in den letzten 3 Partien jeweils mit, stimmt gar nicht, in den letzten 5 Partien sogar mit jeweils mindestens einem Scorerpunkt in den letzten 3 Partien getroffen, vorher nochmal gegen Hamburg und Augsburg nochmal ein Tor aufgelegt. Zeigt einfach schon, was für ein begnadeter Spieler es ist, wenn er wirklich in so einer Mannschaft dann auch so eine tragende Rolle spielen kann mit ja gerade mal 19 Jahren.
Ich habe vorher auch kurz eingeworfen, dass für mich bei Leverkusen zurzeit mit Abstand, mit großem Abstand die drittbeste Mannschaft der Liga ist, aber möglicherweise ist es nächste Woche schon wieder Gladbach oder weiß ich nicht, Mainz oder weiß ich nicht. Und das mit genauso großem Abstand. Aber Brandt,
man sollte aufpassen. Also ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, man sollte keine Mannschaft so hoch loben. Denn ich hatte an einer Stelle eben Mainz mal erwähnt und die sind dann eingebrochen. Dann hatte ich Hertha mal als drittbeste Mannschaft bezeichnet. Naja, das ging jetzt auch ein bisschen nach hinten los. Und ich hatte ja sogar in einem unseren Podcast eben Bochum in der Zweitliga so hervorgehoben. Und was machen die? Ab zwei Wochen später nach unserem Podcast fangen die an und stellen oder fängt Verbeek an und stellt auf ein sehr lasches, eintöniges System um. Oder ändert das System in Richtung Eintönigkeit. Das, also, man sollte aufhören, irgendwie irgendeine Mannschaft in den Himmel zu heben, weil die enttäuschen einen danach eh alle wieder.
Wäre es jetzt eigentlich mal eine gute Chance, Schalke zu loben, oder?
Schalke ist die drittbeste Mannschaft der Liga.
Eckner-Fluch!
Naja. Nee, das gilt jetzt nicht, weil ich es nicht mit Überzeugung gesagt habe. Okay.
Mein Unsung Hero des Spieltags ist übrigens Noah Joel Sarenren Basé. Bundesliga-Debüt für Hannover 96. Erik Maxim Choupo-Moting. Geh nach Hause.
Jimmy Floyd Hasselbanks.
Ja, sowieso. Zungenschnalzer des Spieltags. Christopher.
Da ich ja schon eine leise Vorahnung habe, was Konstantin nehmen wird, greife ich einfach mal ganz dreist zu dem Bayern-Spiel, und zwar die Parade von Manuel Neuer. Um einfach so auszudrücken.
Gegen die Davi, oder? Ja, oder was? Die Davi.
Ja, ja, genau. Nach dem Kostic-Freistoß.
Gegen die Laufrichtung! Gegen die Laufrichtung oder trotzdem?
Ja, richtig schön abgetaucht, irgendwie halb den Rücken irgendwie. Also ich glaube, Otto Normalbürger hätten sich wahrscheinlich zwei Bandscheiben ausgerenkt. Aber er konnte halt den Ball parieren und steht so ein bisschen vielleicht sinnbildlich dafür, was vielleicht den kleinen Unterschied zwischen Bayern und Dortmund in dieser Saison ausgemacht hat, dass Bayern aktuell noch weniger Gegentore kassiert oder deutlich weniger Gegentore kassiert hat als Borussia Dortmund. Und das vielleicht so der minimale Unterschied zwischen zwei sehr, sehr guten Mannschaften ist. Und da steht natürlich auch sinnbildlich irgendwo Neuer dafür, der hin und wieder zwar einen Patzer einstreut, wie vielleicht gegen Schalke oder auch mal einen Freistoß unterläuft oder nicht gut abwehren kann, aber in der Summe dann doch dann immer noch mal wieder die ein oder andere Parade einstreut und die dann vielleicht auch so ein Spiel dann noch lange offen hält, dass Bayern dann einfach durch eine individuelle Leistung dann das Spiel auf, ja, als Sieger vom Platz verlässt.
Ich fand auch jetzt zum Beispiel am Sonntag, also das ist jetzt kein Fehler von Birki bei dem ersten Gegentor, aber ein bisschen blöd wäre er denn schon nach vorne genau vor die Füße von Sané ab. Denn so platziert war der Schuss vorher nicht. Also das sind dann vielleicht so Kleinigkeiten. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Birki ein schlechter Torwart ist, aber Neuer ist der bessere. Also ich würde sogar sagen, ist der beste der Liga. Möglicherweise ist es sogar der beste der Welt.
Ja. Vielleicht ist es gar nicht mal Neuer.
Konstantin, dein
sondern Reinhard Fendrich.
Also das Spiel hast du gewonnen, auf jeden Fall. Du darfst zur Belohnung darfst du jetzt irgendwann mal mit einer Kollegin nach Rostock fahren und nur Rainer Schendrich. Konstantin, dein Zungenschnalzer.
Das Spiel. Wo bin ich hier gelandet?
Fendrich sagt
dir was. Beim deutschsprachigen Musikpodcast?
Ja, klar. Deutsch? Schendrich, Deutsch?
Keine
Ahnung. Zungenschnalzer ist das Thema.
Konstantin? Wirklich?
Ja.
Ja.
Also ich habe zwei. Einerseits, um ganz kurz zu machen, das Tor von Kagawa im Derby. Mhm. Das schön. War zum Zungenschnalzen.
War schön, ja.
Im wahrsten Sinne der Kategorie. Und das zweite, das bereits angesprochene, viel zelebrierte, hochgepriesene, zu Recht gelobte Ingolstädter Pressing.
Ja, ist so einfach gut. Kann man, also, und vor allem, Gladbach hat halt keine Antwort darauf gefunden. Weder systemisch, noch spielerisch, noch individuell.
Zwei, drei Punkte dazu. Zum einen, also, Ingolstadt spielt ja dieses Pressing vom Grundsatz her schon lange, auch schon in der zweiten Liga. Obwohl sie da eigentlich die dominantere Mannschaft waren, aber da haben sie viele Gegenpressing-Aktionen dann forciert über lange Bälle in die letzte Reihe hinein. Und dann nachgeschoben gegen Pressing, Ballgewinne, hohe Ballgewinne und so weiter. In der Bundesliga sind sie ja eher damit konfrontiert oder lieben es ja eigentlich damit konfrontiert zu werden, dass viele Gegner mehr Ballbesitz haben, viel mehr Spielaufbauszenen einfach dadurch auch haben werden in der Partie. Und Ingolstadt schiebt dann mit im 4-3-3 mit den ersten drei Spielern raus, attackiert sehr früh, hat da auch eine Art, also ich nenne es mal strategisches Momentum in dem Sinne. Sie haben das ein bisschen übertrieben in der Hinrunde, aber machen das jetzt sehr gut, dosieren es auch. Ich nenne es mal so In-Your-Face-Style ist das ganz einfach, weil sie gehen sehr stark auf die Spielaufbauer drauf, auf die spielaufbauenden Spieler des Gegners. Und in der Bundesliga erlebt man da einfach immer wieder, dass selbst Innenverteidiger oder Sechser oder auch Außenverteidiger, die technisch dazu in der Lage sind, die technisches Vermögen haben und auch die Spielübersicht und auch die Spielintelligenz, um pressingresistent zu sein, geraten trotzdem dann in so einen gewissen Aktionismus oder geraten dann so psychologisch unter Druck, wenn eben Gegner sehr, sehr schnell, sehr aggressiv quasi sich direkt vor sie hinstellen, also direkt anlaufen, aggressiv draufgehen. Selbst Ingolstadt ist nicht unbedingt oder war auch in der Vergangenheit nicht unbedingt so kompakt, hat eigentlich auch Lücken gelassen, aber dieses taktisch-psychologische Momentum hat ihnen einfach geholfen, dass dann eben der Gegner sehr schnell dann zum langen Ball gegriffen hat, weil man eben keinen Fehler machen wollte. Das ist auch so ein bisschen ein Phänomen der im Profifußball, in Bundesliga auch speziell, diese Angst vor Fehlern, dass dann eben der Spieler, die pressingresistent sind, die sich eigentlich aus der Situation herauswinden können, um den Flachpass weiterzumachen, aufgrund der Angst vor Fehlern, auch wenn man vor einem Abstiegskampf steckt, oder auch vielleicht, wenn es um Europa geht, dann schlägt man lieber schnell einen langen Ball, um den Fehler zu vermeiden. Also das macht Ingolstadt zunutze. Und zudem ist es so, dass sie auch in den letzten Wochen, weil es so ist, dass sie sehr stark zu einem Flügel verschieben oder zum Ballflügel verschieben oder zum Flügel, wo der Ball sich befindet, verschieben. Und die Absicherung, die Ballferne nicht ganz so stark war, das haben sie auch verbessert. Also sichern da besser ab, binden die Außenverteidiger besser ein im Pressing. Deshalb ist es noch effektiver. Und auch wenn man statistisch drauf schaut, sie sind in der Rückrunde die Mannschaft, die im Durchschnitt die Passquote des Gegners am stärksten nach unten drückt. Also wenn man die Passquote des Gegners im Verhältnis setzt zur herkömmlichen, die sie sonst in der Saison aufweisen, und dann, wenn sie gegen Ingolstadt spielen, wird die am meisten nach unten gedrückt, sogar noch stärker als bei Leverkusen spielen.
Beim Spiel gegen die Bayern dann vielleicht sogar unter 90%.
Das kann passieren. Aber danach kündigt Guardiola. Noch. In der Halbzeitpause. Schaust du schnell noch auf seiner App dann die Passquoten an und denkt, alles da, ist vorbei. Aber man hat es ja jetzt gesehen bei Gladbach zum Beispiel. Durchschnittlich 81% Passquote, gegen Ingolstadt 60%. Das ist ein klarer Wert, auch einige Ballverluste noch in der eigenen Hälfte. Und wenn nicht, dann eben Ballverluste aus langen Bällen heraus, weil sie eben auch mit diesem Druck nicht klarkamen. Und die Spieler, die eigentlich das Vermögen hätten, sich aus dieser Situation zu Hause zu winden, dann einfach lieber zum langen Ball greifen. Und wenn eben der lange Ball in Richtung Hübner, in Richtung Roger fliegt, dann hat Ingolstadt auch gewisse Lufthoheit. Und dann ist es eben sehr schwer für den Gegner überhaupt konstruktiv aufzubauen. Das heißt nicht, dass Ingolstadts Pressing jetzt nicht schlappbar wäre. Es gibt Möglichkeiten, es auszuhebeln. Gerade auch, weil sie im Mittelfeld sehr mannorientiert, manndeckend stehen. Das also öffnet zumindest leichte Möglichkeiten. Aber erschreckenderweise gibt es viele Teams, die einfach da ins offene Messer laufen und da überhaupt nichts versuchen in der Richtung. Das war jetzt nicht nur Gladbach, das war auch Bremen in der Vergangenheit zum Beispiel. Also gab einige Spiele, wo die Ingolstädter ihre normale Strategie durchgezogen haben und der Gegner eigentlich sehr unvorbereitet wirkte. Ich will das niemandem unterstellen, aber es hat einfach so den Anschein.
Ein sehr langer Zungenschnalzer. Hättest du jetzt einen Kopfschüttler frei, wenn du keinen hast? Also, weiß nicht, ob du einen hast.
Ja, mir fällt kein richtiger Kopfschüttler ein. Hatschi, Niedermeier. Ja. Hatschi, Gerangel im Rhein-Derby. Ja, mir fällt nichts ein. Sorry.
Christopher, Kopfschüttler?
Na, dass wir uns ja beide dann noch schön aufteilen können, nehme ich einfach mal Wendell, der Mladenovic war es, glaube ich, an den Hals greift bei der Rudelbildung und sich dann noch den Platzverweis abholt. Und das Ironische daran ist, also mal abgesehen davon, wie unnötig das ist, irgendwie in der gefühlt 96. Spielminute vom Platz zu fliegen, wäre ohnehin fürs nächste Spiel gesperrt gewesen mit der 10. gelben Karte. So geht er jetzt dann noch weiter mit 9 Karten in die restlichen verbleibenden 4 Spiele und wird wahrscheinlich sogar nochmal gesperrt sein. Von daher eigentlich eine ziemlich blöde oder sinnlose Aktion, die eigentlich ganz gut in die Kategorie passt.
Aber auch saudummes Foul von Bittencourt. Also sich da direkt kurz vor Schluss direkt rot abzuholen und zwar absolut berechtigt direkt rot. Also es war insgesamt in diese Aktion in ihrer Ganzheit einfach absolut idiotisch. Oder?
Besser hätte man es nicht zusammenfassen können.
Kennt ihr übrigens mein Lieblings Leverkusen-Witz? Sagt eine kleine Erbse zur anderen: Vorsicht, da kommt eine Wendell. Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mir sein rot.de. Auf Twitter ist er @ramc. Danke dir, Christopher.
Danke, ich reite den Sonnenuntergängen entgegen.
Mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Danke dir.
Ich dementiere jeglichen Kontakt mit diesem Podcast.
Gerade in dem Moment warst du mal ganz kurz nicht zu hören. Ich glaube, das war Absicht von meinem Internetprovider. Dankeschön.
Ja, war Absicht, war was Böses.
Alle Episoden hört ihr auf www.checkpots.fm oder mit eurem Podcatcher. Es gibt einen Twitter-Account seit neuestem @check_pod. Check chack.pod, P-O-D, wie Podcast. Und Checkpod wie Vorcheck. Und die Facebook-Seite www.facebook.de/der-vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.